Es gibt Zeiten, da gelingt uns vieles, da meint es das Leben gut mit uns. Wir sind gesund und fröhlich. Es geht uns insgesamt einfach ziemlich gut. Wir sind ausgeglichen und es fällt uns leicht, Gott zu loben. Und dann gibt es diese anderen Zeiten, Krisenzeiten. Wir erleben Brüche im Leben, dadurch, dass wir krank werden. Oder wir erleben es, wie schwer es ist, eine Beziehung gut zu führen. Wir verlieren liebe Menschen, weil sie sterben, manche viel zu früh. Oder aber große Lebenswünsche erfüllen sich einfach nicht. Der richtige Partner ist einfach nicht zu finden, der Kinderwunsch bleibt unerfüllt. In diesen Krisenzeiten wird auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext lesen, der uns herausfordert, in dem es um stürmische Zeiten geht. Ich lese uns Markus 4, die Verse 35 bis 40. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen ins Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Unvermittelt bricht der Sturm los. Der ist gewaltig und bedrohlich. Das Boot droht zu kentern. Sie sind in Lebensgefahr. Und warum? Weil sie Jesus gefolgt sind. Lasst uns ans andere Ufer fahren, so waren Jesu Worte. Und die Jünger lassen sich nicht lange bitten, sie folgen ihm. Doch im Sturm wecken sie Jesus auf und können es nicht fassen, wie der einfach schlafen kann. Sie sprechen ihn ziemlich vorwurfsvoll an: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und damit treten die Jünger ins Rampenlicht. Hier sehen wir ganz beispielhaft, das Leben wird nicht unbedingt einfacher, wenn man zu Jesus gehört. In der heutigen Zeit zu glauben, das erregt teilweise schon Aufmerksamkeit. Mancher findet es ziemlich naiv, heute zu glauben. Manche von euch wird sich erinnern, dass in der DDR-Zeit Dinge passiert sind, die euch benachteiligt haben, weil ihr Christen wart. Wo es herausfordernd war, auch zu seinem Christsein zu stehen. Manchmal hat es euch auch in Stürme geführt und manche Entbehrung mit sich gebracht. Doch solche Situationen gehören dazu, wenn wir zu Christus gehören. Wer ihm folgt, der gerät auch in Stürme. Und das gilt auch für ganze Gemeinden. Auch wir als Gemeinde erleben ja immer wieder hohe Wellen, hin und her geworfen sein, auch ein Schwanken. Sprachlich passend, die Corona-Wellen haben uns ja auch nicht ganz ohne Wirkung gelassen. Auch die haben uns getroffen. Wie reagieren wir darauf als Gemeinde? Wie machen wir weiter nach dieser Krise, die auch die Gemeinde verändert hat? Wenden wir uns an Jesus wie die Jünger? Und wie ist unser Ton? Ist er auch so vorwurfsvoll oder wie ist der? Und was sagt Jesus eigentlich dazu? Wer genau hinschaut in den Text, erkennt einen großen Kontrast. Die Jünger haben große Angst, sie fühlen sich preisgegeben, sie meinen nicht entrinnen zu können, sie haben wirklich Angst um ihr Leben. Der Untergang scheint wirklich direkt bevorzustehen. Im Text heißt es ja auch schon, dass Wasser wirklich ins Boot richtig reingekommen ist. Und im Kontrast dazu schläft Jesus. Und so fühlt es sich manchmal an, auch in den Stürmen unseres Lebens scheint Jesus so abwesend. Wir fühlen uns ausgeliefert, haben große Angst, große Fragen, fühlen uns enttäuscht vielleicht auch, weil Jesus so nicht merkbar da ist. So geht es den Jüngern auch, sie klagen Jesus sogar an. Er schläft, merkt er es denn nicht? Doch was dieser Schlaf Jesu eigentlich zeigt, ist das große Vertrauen von Jesus in seinen Vater. Denn Jesus kann selbst während eines solchen Sturms schlafen. Er rechnet fest damit, dass Gott da ist. Er weiß das. Und er lebt uns damit vor, wie es ist, sich jederzeit in Gottes Hand zu wissen. Aber wir sind nicht Jesus. Die Jünger sind nicht Jesus. Und wir dürfen Angst haben. Alles andere wäre auch unnatürlich. Jesus selbst sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Das ist so. Bei glatter See, da ist Vertrauen nicht schwer. Wenn die Sonne scheint und man einen Bootsausflug macht, dann hat man keine Angst, dann genießt man den Tag. Dann ist zuversichtlich zu glauben nicht schwer. Schwer ist es, wenn es hoffnungslos scheint. Dann ist es eine große Herausforderung, weiter zu glauben. Doch wir können und werden nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dass dies den Jüngern in dem Moment nicht klar ist, das, glaube ich, ist das, was Jesus ihnen vorwirft. Er sagt, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch kein Vertrauen in diesen Gott? Dass hier Jesus die Jünger auch so tadelt, liegt wohl auch an diesem vorwurfsvollen Ton der Jünger. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Jesus fordert uns heraus, wir sollen nicht unwillig sein, wir sollen vertrauen und bereit sein, mit in den Sturm zu segeln. Denn er ist ja da und das ist das Entscheidende. Machen wir uns das klar, wäre Jesus jetzt nicht im Boot gewesen, dann wäre es wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. Aber er ist da. Jesus sitzt mit im Boot. Glaube muss die Anfechtung nicht hinter sich haben. Wer glaubt, der ist gleichzeitig immer wieder auch angefochten und am Zweifeln. Doch diese Anfechtungen, die können wir zu Gott bringen. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Grundsätzlich. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Und wir fallen nie tiefer als in seine Hand. Und der Herr ist im Schiff, Jesus sitzt mit im Boot. Darin liegt die Verheißung, wir sind eben nicht allein im Sturm. Wie ist es möglich, so zu glauben in den stürmischen Zeiten? Meine Erfahrung ist, dass es sehr hilft, sich zu erinnern. Du könntest dir zum Beispiel folgende Frage stellen. Wann gab es schon mal einen Sturm in meinem Leben und wie habe ich da gemerkt, dass Gott einschreitet, dass er da ist? Wann gab es schon mal einen Sturm und wie hat sich da gezeigt, dass Gott einschreitet? Ganz im Sinn von diesem großartigen Psalmvers, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht das Gute, was er dir getan hat. Erinnern wir uns an das Gute, was wir schon erlebt haben im Glauben, was unseren Glauben hat wachsen lassen. Und das kann uns dann helfen, auch im Sturm zu vertrauen, trotzig zu glauben, dennoch. Und in Stürmen. Als nächstes möchte ich mit euch schauen, was dieses Wunder uns heute zu sagen hat. Es ist ja eine Wundergeschichte heute. Jesus reagiert ja erstmal nicht auf den Vorwurf der Jünger. Also Jesus wird angesprochen und er reagiert gar nicht auf den Vorwurf, sondern er spricht erstmal dieses wunderwirkende Wort. Dabei werden Sturm und Meer so angesprochen, als wären sie lebendige Wesen. Ich lese uns den Part nochmal, Vers 39. Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Jesus zeigt sich hier als der, dem Wind und Meer gehorsam sind. Wie können wir das heute fassen, dass die Natur gehorsam ist? Ich habe dazu eine interessante Erklärung von einem Theologen gefunden, von Gottfried Vogt. Er sagt, die Natur ist uns oft unheimlich in all ihrer Gesetzmäßigkeit, scheint sie ja oft kalt und lieblos zu sein. Sie überlegt nicht, was sie tun soll, sie kann nicht mal wollen, sie gehorcht einfach ihrer Gesetzmäßigkeit. Nur einer, der kann in ihr Kräftespiel Sinn bringen, und das ist der Mensch. Denn wir Menschen sind fähig, die Gesetze der Natur zu erkennen und sie zumindest in Teilen zu beherrschen. Vielleicht ist uns Städtern das nicht ganz so bewusst wie den Bauern auf dem Land, aber es ist so. Und es ist auch unsere besondere Aufgabe, so zu wirken. Gott hat uns diese Aufgabe gegeben. Ich möchte euch gerne da auch die Verse zulesen. Einmal sagt Gott im ersten Buch Mose: Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und außerdem, Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Offenbar haben wir Menschen in der Natur eine besondere Rolle bekommen. Gott hat uns dazu befähigt, Einfluss auf die Natur zu nehmen. Und gleichzeitig sind wir aber ja Teil der Natur, selbst ein Stück Natur. Unsere Körper funktionieren auch nach Gesetzmäßigkeiten. Sie altern, sie sind manchmal nicht mehr ganz so zuverlässig, wie man sich das wünscht. Und doch sind wir nicht ausgeliefert. Wir haben einen freien Willen im Gegensatz zu einem Marienkäfer. Wir sind befähigt, sinnvoll zu handeln. Wir müssen es aber nicht. Und doch sind wir Teil der Natur. Einen Menschen kann man um etwas bitten, er kann es tun oder lassen. Also warum sollte das im großen System des Kosmos nicht auch gelingen? Dort herrscht ja die Gesetzmäßigkeit an und für sich auch. Doch warum soll es nicht wie beim Menschen sein, der sich auch so oder so entscheiden kann? Könnte es nicht sein, dass auch der Kosmos sich entscheiden kann? Dass der sich auch beugen muss, je nachdem, wer mit ihm spricht? Ich glaube, dass der Kosmos Gottes Herrschaftsbereich ist. Wir sind nicht der Herzlosigkeit der Natur ausgeliefert, denn alle Natur ist ja Gottes Schöpfung. Und auch wo wir nicht begreifen, können wir uns anvertrauen. Natürlich kann nicht jeder der Natur befehlen und sie gehorcht. Doch wer es kann, ist ihr Schöpfer, der vor allem Anfang war. Gott kann einschreiten. Auf Gott hört die Natur. Doch nun spricht Markus hier nicht von Gott, sondern ja von Jesus. Und erinnern wir uns, es ist Markus 4, also noch am Anfang des Evangeliums. Da wird noch so über Jesus geredet, dass man gar nicht so genau weiß, wer ist denn Jesus eigentlich? Wieso müssen Wind und Meer diesem Jesus denn gehorsam sein? Was ist das für ein Mann? Und eins ist erstmal klar, dieses Wunder allein beweist nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das wird sich letztlich erst am Kreuz erweisen. Das wird besonders auch im Markus-Evangelium so betont. In Markus 15 lesen wir: Aber Jesus schrie laut auf und starb am Kreuz. Und da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Und der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Letztlich wird Jesus erst dort am Kreuz erweisen, er ist Gottes Sohn. Doch auch in unserer Geschichte heute ist er ja derselbe, der Sohn Gottes, dem der Vater alle Dinge übergeben hat, der an der Allmacht Gottes teilhat und auch in ihr handelt. Und dieser Christus fragt seine Jünger, warum sie noch keinen Glauben haben. Jesus will unseren Glauben, auch heute noch. Und bis heute sind wir, wie die Jünger damals auch, immer wieder auch furchtsam, immer wieder glaubensschwach. Und ich möchte sagen, das hat auch gute Gründe. Denn das Herrsein Christi liegt manches Mal tief verborgen unter dem Gegenteil. Das Herrsein Christi liegt manches Mal tief verborgen unter dem Gegenteil. Schon Jesu Kreuzestod weist uns ja darauf hin. Jesu Herrsein kann nur erkannt werden, wenn wir lernen, dennoch zu glauben. Entgegen mancher Erlebnisse unseres Lebens und Ereignisse in dieser Welt. Und das liegt daran, dass die Herrschaft Christi in seiner Welt bis zum jüngsten Tag, bis er kommt, eine Dennoch-Herrschaft ist. Eine Herrschaft über eine sich gegen Gott sperrende, abgefallene Welt. Und doch hält Gott diese Welt verborgenerweise in seiner Nähe und am Leben und am Laufen. Und wir als seine Nachfolger sind herausgefordert, Christi Herrschaft dennoch zu bekennen, als Menschen, die in dieser Welt sind. Und wir dürfen uns ihm auch dann anvertrauen, wenn alle Kräfte der Natur gegen uns zu sein scheinen. Jesus hat es in der Hand, diese große Stille zu schaffen. Glaubst du das? Dass ein Wort Jesu genügt und der Sturm ist still? Auch da, wo es in deinem Leben stürmt, hoffen wir es als Gemeinde, dass Jesus sich so über uns erbarmt im Sturm und sich um uns kümmert, wie wir das in diesem Text lesen. Das ist das, wozu wir aufgefordert sind. So soll es sein. Dieses Vertrauen sollen wir aufbringen. Ich habe diesen Text im Studium einmal übersetzt und ich erinnere mich noch gut, dass wir herausgefunden haben, dass ein altgriechisches Wort hier besonders heraussticht, und zwar, weil es zweimal vorkommt. Und das Wort heißt Megalä. Das habe ich mir gut merken können, denn da kommt ja Mega drin vor. Und Mega kennt man ja durchaus umgangssprachlich. Und Megalä bedeutet groß. Zum einen ist der Sturm ein Megalä-Sturm, also ein wirklich großer Sturm. Und zum anderen ist die Stille ebenso Megalä. Die Stille, die da ist, wenn der Sturm verschwindet, nachdem Jesus gesprochen hat. Und diese große Stille, das spricht mich irgendwie besonders an. Wir würden es ja im Deutschen eigentlich so nicht sagen. Man redet ja nicht von einer großen Stille. Stille ist halt still. Also gibt, glaube ich, so umgangssprachlich nicht eine kleine oder große Stille. Aber hier steht es so im Text. Es war wirklich eine mega Stille auf dem See. Und das trifft eine Sehnsucht in mir. Ich sehne mich auch danach, dass Gott große, friedliche Stille schenkt, gerade da, wo Stürme toben. Und manchmal stürmt es ja auch in uns, in unserem Leben. Wir sind so hin und her geworfen, wissen nicht ein noch aus. Wir finden keine Ruhe, können vielleicht auch schlecht schlafen. Und auch hier kann Jesus der sein, der so eine große Stille schenkt. Und uns damit wirklich was ganz Tolles mitgibt ins Leben. Als letztes möchte ich von der Hoffnung reden. Von der Hoffnung, die wir haben dürfen auf das, was noch auf uns wartet. Denn alle Machttaten Jesu, die wir in der Bibel so lesen, stehen auch im eschatologischen Bezug. Das heißt, Jesus zeigt uns mit diesen Taten, wie es einmal werden wird. Und dann auch einmal endgültig. Jesu Taten haben also einen hinweisenden Charakter. Sie sind ein Vorspiel auf etwas, das viel umfassender sein wird. Sie sind sowas wie beispielhafte Einbrüche in diese Welt. Das Meer ist für Israel die Macht, die die geschaffene Welt immerzu bedroht. Das müssen wir dafür mal wahrnehmen. Für uns ist das Meer ja oft eher so ein Sehnsuchtsort, wo man gerne in Urlaub hinfährt. Aber für Israel ist das Meer eine Macht, die Angst generiert. Besonders zeigt sich das ja in der Sintflut. Beinahe die gesamte Menschheit ertrinkt laut dieser Erzählung. Doch Gott hält dann diese Macht in Schach. Und jetzt steht Jesus im Schiff und bedroht den Sturm und spricht zum Meer, schweig und verstumme. Und dann ist das Wasser nicht mehr bedrohlich. Wie ein großes Aufatmen wird es sein, wenn der erste Himmel und die erste Erde vergehen werden und dann auch das Meer nicht mehr sein wird. So lesen wir es in der Offenbarung. Das ist eine Verheißung, dass das Meer nicht mehr sein wird. Denn dann kommt auch geht keine Gefahr vom Meer mehr aus. Und gerade in unseren Tagen wird uns wieder deutlich, wie viele Menschen ihr Leben lassen, weil sie ein Meer überqueren wollen und müssen. Ich habe nachgeguckt, 1762 Menschen sind alleine dieses Jahr nachweislich im Mittelmeer ertrunken auf der Flucht. 1762 Menschen. Kinder, Frauen, Männer, Familien, die auf der Not aufgebrochen sind und auf ein würdiges Leben gehofft haben. Und dann hatten sie gar kein Leben mehr. Auch heute ist das Meer gefährlich. Es bleibt bedrohlich, das erleben Menschen auch bis heute. Und es lässt uns betroffen zurück und gleichzeitig hoffen wir auch mit auf die kommende Zeit. Da wird das Meer nicht mehr sein und damit auch keine Ertrinkenden mehr. Und wir hoffen mit unseren Geschwistern in Christus, in den ärmeren Ländern dieser Welt, die ganz andere Probleme haben als wir. Jesu Machttat in seinen Erdentagen war zeichenhaft Anbruch von diesem Geschehen. Die große Stille über dem See Genezareth wird so ein Vorzeichen, auf das können wir hoffen. Das wird kommen. Die Stürme werden sich legen. Und mit diesem Gedanken will ich enden und nochmal fragen, was ist es, was dich heute Morgen besonders anspricht an diesem Text? Wo will Gott dich herausfordern, daran zu glauben, dass Jesus mit im Boot ist? Oder wo brauchst du vielleicht diese Stille? Sprich im Gebet mit Gott darüber und rechne damit, dass er heute noch so wirkt, wie er es damals getan hat. Jesus ist mit uns, gerade wenn wir ihm folgen und in Stürme geraten. Amen.